Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
Die Erde ist flach, Politikerinnen und Politiker sind eigentlich Echsenmenschen und Tauben sind keine Vögel, sondern Spionagedrohnen. Das alles ist faktisch falsch und könnte als reiner Blödsinn abgetan werden. Leider ist es aber ein Blödsinn, der uns im Internet immer wieder begegnet und nicht nur dort leidenschaftlich von Menschen als einzige Wahrheit propagiert wird. Nur warum eigentlich? Was geht da in den Köpfen derjenigen ab, die Desinformation und Fake News freiwillig und ohne eigenen Vorteil verbreiten? Das können wir heute jemanden fragen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, herauszufinden, wie Menschen Informationen verarbeiten, warum sich falsche Überzeugungen so hartnäckig halten und welche Rolle neue Medien und Medien im Allgemeinen dabei spielen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Steven Lewandowski.
Oh ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Sie sind ein international führender Experte im Bereich der kognitiven Psychologie und der Erforschung von Desinformation. Und vielleicht ein Grund, warum wir das Glück haben, Sie hier zu haben, ist der, dass auf der anderen Seite des Atlantiks jetzt die Forschung dazu eingestellt wurde.
Im Namen der Freiheit, ja.
Im Namen der Freiheit. Für uns ein großes Glück. Wir können deswegen genauer drauf blicken. Die Problematik dieser Freiheit, im Namen dieser Freiheit, trifft uns ja in den Schulen genauso. Wir sind hier in einem Lehrer-Podcast, wollen also speziell darauf blicken, wie Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler unterstützen können. Und um in das Thema reinzustarten, ist natürlich die erste Frage eigentlich, über was reden wir eigentlich? Was ist unser Themengebiet hier? Desinformation, Fake News, all das wird immer rumgeworfen.
Gute Frage. Ich meine, es ist ein großes Themengebiet, natürlich. Und für mich als kognitiver Wissenschaftler ist das Wichtigste festzustellen, dass manche Information einfach falsch ist, sich als falsch herausstellt. Und damit setze ich mich auseinander. Was passiert in den Köpfen der Leute, wenn sich was als falsch herausstellt? Und warum glauben Leute was falsch ist? Und das nenne ich mal generell Missinformation. Diesen ganzen Komplex, da ist alles mit drunter. Desinformation, das ist auch Missinformation, aber mit der Absicht, die falsch weiterzugeben. Nicht? Da ist dann eine Intention dahinter bei Desinformation. Missinformation kann durch Zufall entstehen. Ich kann mich halt mal irren und trotzdem was sagen, was dann sich nachträglich als falsch herausstellt. Aber psychologisch sind das eigentlich die gleiche Information. Ja, und jetzt, warum glauben die Leute das? Die einfache Antwort ist, dass Leute alles glauben, was sie hören. Und das ist auch nicht notwendigerweise falsch. Wenn ich meinen Nachbarn frage, wie viel Uhr das ist, dann kann ich davon ausgehen, dass der mich nicht anlügt. Und wenn ich irgendwo in ein Geschäft gehe und danach frage, wie teuer sind die Brötchen hier, naja, dann gehe ich auch davon aus, dass die mir die Wahrheit sagen. Das heißt, im täglichen Leben kann man davon ausgehen, dass man das glaubt, was die Leute einem sagen. Das Problem ist natürlich, dass das auch dann für Propagandeure und Politiker sehr einfach ist, uns in die Irre zu führen, weil wir alles glauben, was wir hören. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und was machen wir da? Tja, glücklicherweise sozusagen hat Falschinformation immer so Fingerabdrücke. Das heißt, man kann zumindest statistisch gesehen im Durchschnitt ermitteln, wenn was falsch ist. Zum Beispiel, wenn es inkohärent ist.
Gehen wir einfach direkt rein. Wir fragen den Nachbarn, wie viel Uhr ist es? Wir würden jetzt da, wenn er uns blöd anlächelt, würden wir einen Fingerabdruck vermuten, dass er jetzt uns nicht die Wahrheit sagt.
Naja, zumindest wenn er sagt, ah ja, es ist 3 Uhr nachmittags und außerdem ist es auch 5 Uhr. Dann würde ich sagen, ja, wow, Moment mal, warum ist es 3 und 5 gleichzeitig? Das geht ja gar nicht. Das ist Inkohärenz. Und sobald einer sowas sagt, was überhaupt nicht zusammenhängt, dann kann ich davon ausgehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Nun ist das natürlich ein extremes Beispiel und kein Nachbar würde einem sowas sagen. Aber wenn man sich anguckt, was die russische Propaganda rausgebracht hat, nachdem der Malaysian Airliner abgeschossen wurde in der Ukraine vor einigen Jahren, dann ist das so inkohärent wie unser Nachbar. Die haben also zum Beispiel behauptet, dass die Ukrainer den Flug abgeschossen haben. Dann haben sie behauptet, dass der Pilot es selber abgestürzt hat, das Flugzeug, ne, so aus Selbstmord. Dann haben sie gesagt, dass das Flugzeug voller Leichen abgehoben hat in Amsterdam, dass da überhaupt keine lebenden Leute drin waren und so weiter. Komplett inkohärent. Aber das ist ein Anzeichen von russischer Propaganda. Das wird von denen dauernd gemacht. Und das hat für uns den Vorteil, dass wir das dann entdecken können und sagen können, ja, hör mal zu, das ist ja so inkohärent, ihr spinnt doch wohl.
Jetzt würde man davon ausgehen, dass eine Aussage wie ein Flugzeug voller Leichtheit ist abgehoben erstmal den Leuten schon so auf die Finger fällt. Aber es wird ja trotzdem weiter verbreitet. Was ist denn der Mehrwert davon, wenn man sich selber schon denkt, das kann doch eigentlich sein?
Der Mehrwert, das ist eben die interessante Frage. Der Mehrwert für die Propagandisten ist, dass durch dieses Getöse von Falschinformationen die Öffentlichkeit so verwirrt wird, dass er nachher sagt, Mensch, man kann gar nichts mehr glauben. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen, dass moderne Propaganda nicht notwendigerweise zum Ziel hat, uns irgendwas zum Glauben zu geben. Nicht? Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, ihr müsst daran glauben, zum Beispiel, dass es Massenvernichtungswaffen im Irak gibt. Nicht? Das war damals im Jahre 2003 vor der Invasion von Irak. Da war das die Propaganda der westlichen Mächte. USA, Großbritannien, Australien haben alle das behauptet. Das hat dann nachher nicht gestimmt. Aber immerhin war es etwas, was wir glauben sollten. Damals. Aber heutzutage, wenn man sich Trump anschaut oder Putin oder populistische Propagandeure, die machen ein solches Getöse, und die sagen zum Teil solche abstruse Sachen, dass kein Mensch das mehr glauben kann. Und das ist präzise der Punkt. Die wollen überhaupt das Konzept unterwandern, dass man an was glauben kann.
Dass es sowas gibt wie Vertrauen in sowas wie eine Grundwahrheit.
Genau. Das wollen die unterminieren, dass es das überhaupt nicht mehr gibt. Denn Trump zum Beispiel sagt Sachen, die kann kein Mensch glauben und die ergeben auch überhaupt keinen Sinn. Und man fragt sich manchmal, warum sagt er solche Dinge, die auch für ihn politisch gar nicht von Vorteil sind. Nicht? Er hat da Behauptungen aufgestellt, dass vor ein paar Jahren in seiner ersten Amtszeit, dass da Leute mit ihren Ruderbooten in den Hurricane reingerudert sind oder mit einer Yacht, einem Segelboot oder sowas. Erstens mal hat es nicht gestimmt. Keiner würde das machen. Ist ja verrückt, sich dem auszusetzen. Aber warum erzählt er sowas? Was soll das überhaupt? Ist ja politisch für ihn von keinem Vorteil. Aber was für ihn von Vorteil ist, das ist, dass er 24 Stunden am Tag lügen kann und sich die Leute dran gewohnt haben, dass er das dauernd macht. Denn dann kann man ihn ja gar nicht mehr zur Verantwortung ziehen. Und das ist das Ziel, würde ich sagen, von ihm und anderen Propagandisten, dass man sich der Verantwortung entzieht.
Jetzt sind wir an der Schule und da geht es eigentlich darum, den Leuten Fakten zu vermitteln, mit denen sie mit denen sie ihr Leben gestalten können und davon ableiten. Wir waren gerade schon dabei, erster Versuch ist, Fingerabdrücke zu entdecken.
Ja.
Die Inkohärenz haben wir besprochen.
Zum Beispiel, ja.
Und dann gibt es aber noch weitere. Die könnten wir in der Schule ja vermitteln.
Ganz genau. Würde ich auch vorschlagen. Gibt ja sehr viele Studien dafür, die das vorzeigen, dass man das machen kann. Andere Möglichkeiten oder andere Fingerabdrücke sind, dass man Sündenböcke produziert, dass man sagt, naja, Mensch, ich habe heute Morgen einen Plattfuß gehabt am Auto, da sind die Einwanderer dran schuld. Ne? Dass man einfach alles, ganz egal was es ist, auf irgendeine Gruppe die Schuld abwirft. Das ist ein Fingerabdruck. Dann der nächste ist, dass man falsche Dichotomien aufstellt. Das heißt, dass man sagt, es gibt nur diese Alternative oder jene Alternative und dazwischen gibt es gar nichts mehr. Wir müssen entweder den Iran angreifen oder die Welt geht morgen zu Ende. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Es gibt dazwischen 10.000 Alternativen. Aber wenn jemand das als eine Dichotomie darstellt, dass es nur diese zwei Optionen gibt, dann ist das ein Fingerabdruck von Propaganda.
Und mit diesem Fingerabdruck kann man etwas machen, was sie Pre-Bunking nennt.
Genau. Pre-Bunking oder Inoculation. Und das kann man dann Inokulation auf Deutsch aussprechen vielleicht. Das ist eine Impfung. Sozusagen eine kognitive Impfung gegen Manipulation und Falschinformation. Und wir haben die sehr erfolgreich angewandt, in vielen Studien gezeigt, dass das klappt. Wir haben da mit Google zusammengearbeitet von einigen Jahren, als Google noch Falschinformationen forschen durfte. Jetzt dürfen sie es nicht mehr unter dem Trump-Regime. Und wir haben festgestellt, dass man da den Leuten helfen kann, Falschinformationen zu entdecken. Wir haben das auf YouTube gemacht, eine große Studie. Google hat es gemacht hier in Deutschland auf YouTube, Facebook, Instagram. Und man kann Leuten beibringen, durch ganz kurze Videos Falschinformationen oder manipulative Informationen zu entdecken. Und in der Schule kann man das genauso machen.
Und mit diesem Rüstzeug kann man praktisch rangehen und sagen, ich schaue mir dieses Video an und verstehe, wie es funktioniert.
Genau.
Was es von mir möchte, was es mit mir macht. Und
Genau. Und wir haben diese Videos öffentlich zur Verfügung. Inoculation.science. Das ist unsere Website. Wenn man da hingeht, inoculation.science, dann sind da eine ganze Anzahl von Videos, die man sofort als Lehrmaterial verwenden kann.
Jetzt ist Prebunking eine gute Methode, setzt wieder auf den Nutzer am Ende, der aber gleichzeitig sehr viele Videos ausgespielt bekommt, wenn er sich auf diesen Plattformen bewegt. Sei es YouTube oder Social Insta. Media, Insta, TikTok. Die bewegen sich ja in einem Rahmen, der sich Aufmerksamkeitsökonomie redet.
Ja,
sie verkaufen praktisch unsere Aufmerksamkeit, die wir auf Produkte richten. Bei Jugendlichen dürfen sie die verkaufen, auch wenn die eigentlich ja noch gar nicht bewertet werden dürfte.
Ja.
Sie haben gesagt, früher konnten sie mit Google zusammenarbeiten, auf YouTube diese Werbungen schalten. Jetzt ist das nicht mehr möglich. Was entwickelt sich da? Ist das die Aufgabe jetzt der Schulen zu sagen, wir gehen auf YouTube?
Naja, ich meine, es ist eigentlich die Aufgabe von der Gesamtgesellschaft, sich dem Problem zu stellen. Und die Schule hat natürlich die Aufgabe, Schüler was beizubringen. Und heutzutage finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man den Schülern beibringt, digitale Kompetenzen zu haben. Das heißt, wie orientiere ich mich in einer digitalen Welt? Und da ist einerseits das Pre-Bunking in Inoculation sehr hilfreich dabei. Aber es gibt noch andere Methoden. Na? Zum Beispiel Lateral Reading, das heißt seitwärts lesen. Und das ist eine Methode, die wird auch von Fact-Checkern angewandt. Und die besteht darin, dass wenn man sich eine Website anschaut im Internet, irgendeine Seite, und man will wissen, ob die vertrauenswürdig ist, dass man dann nicht Zeit damit verschwendet, sich auf der Seite selber umzuschauen. Denn jede Seite wird versuchen, sich als vertrauenswürdig darzustellen. Keiner tut ins Impressum rein, oh, wir lügen euch den ganzen Tag an. Das wirst du nie finden. Also Zeitverschwendung, sich das anzuschauen. Was man stattdessen macht, das ist andere Browser-Tabs aufzumachen, andere Windows, und dann guckt man woanders nach, zum Beispiel bei Google oder Bing, was über die Website gesagt wird. Oder man guckt sich Wikipedia an, wer steht hinter dieser Website. Das heißt, man orientiert sich woanders, um was rauszufinden über diese Website. Und das kann man Schülern sehr einfach beibringen. Das ist für die auch sehr spannend, weil die finden das toll, dass er so eine Detektivaufgabe, nicht, rauszufinden, ist diese Website vertrauenswürdig. Und das kann man sehr schnell lehren und die Schüler wenden das dann auch an. Und dann werden sie weniger manipulierbar durch irgendwelche shadowy, dodgy People, die versuchen zu manipulieren.
Das wäre super, wenn man das Jugendlichen beibringen kann. Trotzdem hat man jetzt das Gefühl, dass, wie Sie es vorhin gesagt haben, Wahrheit irgendwo abhanden kommt und auch allein schon Faktenwissen in den Hintergrund tritt gegenüber reinem Berieselung, Konsum
und Empörung, Unterhaltung, negative Emotionalität, ganz genau. Und das ist ein Problem, das kann die Schule nicht lösen. Und das ist ein politisches Problem, was nur dadurch gelöst werden kann, dass man die Plattformalgorithmen unter demokratische Kontrolle bringt. Denn was sich jetzt abspielt auf dem Internet, in der Attention Economy, die Aufmerksamkeitsökonomie, das ist das, dass negative, affektive, ausgrenzende, Empörung hervorrufende Information von den Algorithmen favorisiert wird. Und das hat zum Beispiel die Auswirkung gehabt, dass im Vorlauf auf die Bundestagswahl letztes Jahr, also 2025, auf TikTok und X die meisten politischen Inhalte rechtsextrem waren oder linksextrem. Vorwiegend rechtsextrem, aber auch linksextrem. Und das ist nicht deswegen, weil die rechten und linken Extremisten mehr auf getweetet haben oder so. Nein, das war der Algorithmus, die selektiv verstärkt haben und auf die User, die dann da denen vorgesetzt haben. Warum? Ja, weil Empörung die Leute am Kasten hängen lässt. Und dann kann man denen ja mehr Werbung vorsetzen, dann kann man mehr Geld verdienen. Wenn ich X oder TikTok bin, dann ist Falschinformation oder Empörung, Wutinformation für mich das Beste, was es gibt, weil es mir Geld verdient. Und das ist ein systemisches Problem, was wir lösen müssen.
Sie haben das genannt, die Verschmutzung der Aufmerksamkeitsökologie.
Ja, genau.
Also auch unsere Aufmerksamkeit als etwas wahrzunehmen, was verschmutzt oder zerstört werden kann.
Ganz genau. Ich meine, das ist ja das Plattformmodell, besteht darin, dass die dadurch Geld verdienen, indem ich vor dem Kasten sitze und mir Facebook anschaue, indem sie mir dann Werbung vorsetzen können. Und das heißt, um mehr an Werbung zu verdienen, muss Facebook mich auf der Plattform halten. Wie macht man das? Ja, das macht man dadurch, indem man mir Informationen vorsetzt, die ich zwar eigentlich gar nicht haben will, die sogar schlecht ist für mich, der ich aber nicht widerstehen kann. Und das ist wie beim Autounfall, wenn man vorbeifährt. Man kann es kaum vermeiden, sich den anzuschauen, obwohl es grausig ist. Facebook ist genau das Gleiche. Das ist ein Autounfall nach dem anderen. Das ist Informationen, die man gar nicht will, die man aber nicht vermeiden kann, weil die menschliche Aufmerksamkeit sich auf negative Dinge orientiert.
Und wie viel bringt es dann, wenn wir darüber reden und wenn wir den Jugendlichen auch sagen, ja, die versuchen euch ja drauf zu halten, das ist ja alles nur ein Versuch, euch zu verkaufen.
Genau.
Gefühlt haben sie es ja alle schon mal gehört. Man hat gehört, dass da der Algorithmus dahinter steht, der mir speziell etwas ausspielt.
Genau.
Man hat gehört, dass es irgendwie Fake News sind, dass es KI-Fakes gibt.
Ja.
Wie viel muss man ihnen noch sagen?
Naja, das Beste, was man ihnen sagen kann, das ist, sich die Zeit zu reduzieren, die man auf sozialen Medien verbringt. Nicht? Ich meine, das ist tatsächlich sehr wichtig, würde ich auch sagen, ist einer der Sachen, die ich auch mir selber mich dazu zwinge, weniger Zeit auf sozialen Medien zu verbringen. Ich meine, ich bin ja davon auch anfällig. Ich bin zwar nicht auf Facebook oder Instagram mehr, weil ich die nicht unterstützen will, aber ich bin bei Blue Sky. Nee? Und da lerne ich sehr viel, aber ich muss mich auch disziplinieren, nicht dauernd dahin zu schauen. Und das kann man machen, aber es ist natürlich ein Selbstaufwand, das zu tun. Und man muss den Leuten beibringen, wie man erkennen kann, wenn man manipuliert sind und dann davon Abstand zu nehmen. Aber das Ganze alleine hilft nicht. Wir müssen auch eine systemische Lösung finden, in dem die Algorithmen nicht mehr extreme politische Inhalte vorziehen und mehr auf Qualität achten, statt nur auf Empörung.
Ein beliebtes Thema im Deutschunterricht ist wahrscheinlich gerade eben die Argumentation pro und contra für ein Social-Media-Verbot unter 14 Jahren oder 16
oder
Jahren.
Oder 16 oder was auch immer, ja.
Wie steht der Experte der Kognitivpsychologie dazu?
Ja, ich meine, das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich kann es vollkommen verstehen, dass die Regierung oder die Schule oder auch Eltern, dass die Gesellschaft ein Risiko erkennt und das unter Kontrolle bringen will. Kann ich auch voll verstehen, dass ich bin Australier und in Australien ist ja jetzt gerade der Social Media Ban eingetreten für unter 16. Ich kann nachvollziehen, dass eine Regierung und eine Gesellschaft das machen will. Ob das Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Ich muss sagen, so sehr ich den sozialen Medien kritisch gegenüberstelle, bin ich mir nicht sicher, dass ein komplettes Verbot sinnvoll ist. Aus verschiedenen Gründen. Erstens mal, weil es unter Umständen umgangen werden kann. Und wenn es umgangen wird, aber illegal ist, dann ist das für junge Menschen sehr prekär, wenn ihnen was da zustößt oder wenn sie da unter Stress geraten. Denn wo gehen sie denn dahin, wenn es illegal war? Nicht? Das ist das Problem. Die können sich ja an niemand wenden. Vielleicht die Eltern, aber ja, man kann nicht zum Lehrer gehen und sagen, hey, ich bin 15 und mir ist gestern was auf Social Media zugefallen. Nicht? Ich meine, wenn es illegal ist, dann ist das nicht so gut. Ja, das ist eine Problem. Das andere Problem ist, dass was geschieht denn dann, wenn die morgen früh aufwachen und jetzt sind sie 17. Dann können sie auf einmal auf die Social Media losgelassen werden, wissen aber gar nicht, wie es ist und keiner hat ihnen was beigebracht. Und so weiter und so weiter. Es gibt da also Probleme mit diesem Verbot und ich bin nicht total dafür. Ich bin aber bereit abzuwarten und zu lernen, ob ich da vielleicht falsch liege. Denn das kann klappen. Aber so ganz begeistert bin ich nicht.
Und wenn wir zurückschauen in der Geschichte, auch in der jüngeren Geschichte, gab es immer wieder Social Media Verbote und Social Media hochleben lassen. Wir erinnern uns an den arabischen Frühling.
Genau.
Wir erinnern uns jetzt aber auch an die letzten Versuche, Social Media zu verbieten in Nepal, als es darum ging, die Generation Z-Proteste einzudämmen. All das zeigt diesen Zwischenwert, der ja dort allem noch da ist, oder?
Ja, genau, das ist eben das Problem, dass Social Media nicht nur schlecht ist. Na, es hat ja auch große Vorteile. Und genau, der arabische Frühling und aber auch jetzt Widerstand gegen Donald Trump in den USA wird ja weitgehend über Social Media organisiert. Social Media ist sehr wichtig als alternative Informationsquelle, gerade in autoritären Gesellschaften, wo man noch ans Internet kommt, kann man die offiziellen Medien ignorieren. Insofern hat Social Media natürlich sehr viel positive Aspekte auch. Das will ich ja überhaupt nicht verneinen. Das Problem ist nur, dass es momentan die negativen Aspekte sehr oft in den Vordergrund treten, weil die sehr sichtbar geworden sind.
Und weil die Gefahr da ist, gefühlt zumindest, dass es aus einem anderen Sinn und Zweck betrieben wird als die Verbreitung einer freien Meinungsäußerung.
Ganz genau, ganz genau. Und da sehen wir jetzt ganz klar im Verhalten unter anderem von X, aber auch Facebook, dass die politische Tendenzen haben, die sehr oft antidemokratisch sind. I mean, bei Elon Musk ist es kein Zweifel, dass der nicht ein Demokrat ist, sondern ein autoritärer Mensch, der also gerne die Demokratie zumindest minimieren will, wenn nicht ganz abschaffen. Und das ist natürlich sehr problematisch und das kann sich eine demokratische Gesellschaft eigentlich nicht leisten. Und da brauchen wir jetzt sehr gute und sehr resistente Politik, um dem gegenüberzustehen.
Und vielleicht gute Bildung, die Jugendlichen auf dem
Klar,
Weg der
Desinformation. Das hilft, absolut, das hilft. Aber es kann nicht die Lösung sein. Nicht alleine.
Und für die gute Bildung haben Sie eine gesamte Toolbox gesammelt an verschiedenen Materialien, die wir gerne in den Shownotes verlinken.
Genau.
Was können Sie einen kurzen Einblick geben?
Titel? Ja, einiges. Ich meine, ich habe auch einiges auf Deutsch übersetzt. Ich meine, ich publiziere nur auf Englisch, aber wir haben viele Sachen übersetzt bekommen. Wir haben das Debunking Handbook, was es jetzt auf Deutsch gibt. Auf Deutsch heißt es Widerlegen, aber richtig. Das ist alles öffentlich erhältlich.
Runterladbar,
genau. Dann haben wir ein Handbuch gegen Verschwörungstheorien, wie man damit umgeht. Dann haben wir ein Anti-Autokratie-Handbuch, jetzt vor kurzem publiziert. Das gibt's auch auf Deutsch, wie man sich gegen Autokratien wehren kann, was man machen kann, wenn die Demokratie zerbröselt. Und so weiter. Es gibt da also sehr viel. Es ist alles auf meiner Website. levan.uk/resources.
Ein letztes, eine Botschaft an Lehrkräfte, die Ihnen auf den Herzen liegt.
Ja, aus meiner Erfahrung raus sind junge Leute eigentlich sehr kreativ und sehr in der Lage, sich mit sozialen Medien auseinanderzusetzen, wenn man ihnen hilft, damit fertig zu werden. Und ich glaube, da ist auch sehr viel Kreativität mit. Es ist nicht nur alles Chaos und negativ, sondern auch kreativ. Und das muss man halt hervorrufen und hoffen, dass man den Leuten dabei helfen kann, kreativ zu sein.
Dann sage ich danke, Herr Professor Dr. Lewandowski.
Danke auch.
Und das war's auch schon wieder mit Zeit für Politik, dem Podcast der Bayerischen Landeszentrale. Wenn Sie mehr wissen wollen, abonnieren Sie doch unseren Newsletter.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.